Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind zu dieser neuen Episode unseres Money Train Podcasts. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, und die Aufzeichnung, die ist an diesem Dienstag, aber es dauert nicht mehr lang. Dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft und da rollt dann nicht nur der Ball, sondern höchstwahrscheinlich klingelt auch die Kasse oder es klingeln die Kassen. Doch bei wem eigentlich genau? Also wir blicken heute ein bisschen auf die wirtschaftliche Sicht der Fußball-WM und genau darüber möchte ich nun sprechen und zwar mit Professor Dr. Henning Zöch. Er leitet den Lehrstuhl für Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung und Kapitalmarktkommunikation an der HL Leipzig Graduate School of Management. Hallo, Herr Professor Zöch. Hallo.
Oh, hallo.
Sie sind mir zugeschaltet, aber ich glaube, Sie verstehen mich ganz gut, weil dann können wir gleich loslegen. Ich bin sehr gespannt, was Sie mir alles berichten können. Aber vorab, wenn Sie an die WM denken, sehen Sie jetzt aktuell vor allem ein Sportereignis oder ja den Wirtschaftsfaktor dahinter im Moment?
Ja, ich sehe aktuell absolut den Wirtschaftsfaktor, weil wenn wir die Entwicklung dieser Fußball-Weltmeisterschaft über die letzten Dekaden, uns allen ist ja noch die 2006er WM im Gedächtnis, uns anschauen, dann hat sich die Fußball-WM von einem reinen Sportereignis zu einem globalen Medienrechte- und auch Vermarktungsgeschäft entwickelt. Der sportliche Wettbewerb bleibt der Kern, aber die wirtschaftliche Wertschöpfung entsteht heute vor allem über Rechte, Reichweite, Sponsoring, Ticketing und so weiter und so fort. Also die Wirtschaft dominiert.
Darüber werden wir jetzt noch ein bisschen genauer sprechen. Ja, die ganze Welt schaut quasi dann erstmal auf den Fußball. Sie haben gesagt, sportlich natürlich, aber auch der wirtschaftliche Faktor ist elementar. Um welche Summen geht es denn jetzt erstmal so im Allgemeinen bei dieser WM 2026? Sie wird ja immer oft auch als besonders groß bezeichnet. Ich glaube, was die Anzahl der Mannschaften beispielsweise betrifft.
Ja, wir haben 48 Mannschaften. Das ist also die größte Anzahl von Mannschaften und natürlich auch in der Länge das Größte, was wir bisher erlebt haben. Und wir haben drei Austragungsorte mit den USA, Kanada und Mexiko. Natürlich USA, Kanada, wichtige Wirtschaftsmärkte. Und was man sehen muss, also die wirtschaftliche Bedeutung ist, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, klar gewachsen. Der FIFA-Umsatz stieg. Also wenn wir uns mal die Zyklen angucken und in diesen Zyklen arbeitet ja die FIFA immer, wir hatten den Zyklus bis in Russland von 2015 bis 2018. Da hatte man ungefähr 6,4 Milliarden US-Dollar an Gesamtumsatz laut FIFA. Dann im Zyklus 19 bis 22 Katar waren es 7,6 Milliarden US-Dollar und wir prognostizieren jetzt, oder die FIFA, nicht wir, 11 Milliarden US-Dollar, was mittlerweile auch nach oben korrigiert worden ist. Und allein diese, wenn man sich dann nochmal die Zahlen genauer anguckt, dass man im Grunde konkret auf die WM 2026 sollen 8,9 Milliarden US-Dollar entfallen. Also nur auf dieses Ereignis. Und in Katar waren es 6,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Sprung von 41 Millionen Euro. Alles nur Prognosen. Aber die WM ist, um das mal festzuhalten, das ist nicht nur eine Maschinerie, sondern heute eine globale Aufmerksamkeitsplattform. Und der Fußball bleibt der emotionale Kern, aber das Geld verdient wird mit der kommerziellen Verwertung dieser Aufmerksamkeit. Und das ist noch nicht, denke ich, am Ende.
Wie viel Einfluss hat denn insbesondere in diesem Jahr ja diese Austragungsländer, Sie haben es gerade schon angesprochen, USA, Kanada, Mexiko, also Austragungsorte. Wie sieht es denn da aus? Wie viel Einfluss hat es denn insgesamt, wenn es um die Geldsummen geht?
Ja, also was wir sehen ist natürlich, die WM 26 ist ja, also wir haben es ja gesagt, 48 Teams, 104 Spiele, nochmal als eine ganz wesentliche Information, 16 Host Cities, die meisten in den USA. Und wenn wir uns einmal erstmal Nordamerika anschauen, ist das natürlich wirtschaftlich extrem attraktiv, weil hier mehrere Faktoren zusammenkommen. Hohe Kaufkraft, große Medien- und Werbemärkte, moderne Stadien. Hospitality-Kultur. Wir haben das beim letzten Vorbereitungsspiel der Deutschen gesehen. Da wurde hinterm Tor gegrillt. Ich meine, unfassbar. Aber das gehört dazu. Und die FIFA hat da natürlich auch Analysen durchgeführt und erwartet jetzt 6,5 Millionen Stadionbesucher über alle drei Standorte, die meisten natürlich in den USA. Und darunter, also nochmal so ein paar Zahlen, gesamtturnierbezogenes Gesamtausgabevolumen über die drei mit Kern USA sind 13,9 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 7,5 Milliarden US-Dollar auf touristische Ausgaben, 3,8 Milliarden US-Dollar auf FIFA-Ausgaben insgesamt. Und sie haben operative Ausgaben 1,8 Milliarden US-Dollar. Also allein nur diese Dimension, die wir dort haben. Und das ist Wahnsinn, vor allem, weil Nordamerika noch kein gesättigter Markt ist, insbesondere im Bereich Fußball. Da vielleicht auch mal so ein kleiner Einblick. Der Fußball ist ein Wachstumsmarkt in den USA, obwohl das viele gar nicht wahrhaben wollen. Die Major League Soccer hat zum Beispiel für 2025 11,2 Millionen Zuschauer gemeldet. Und das war ein Schnitt von 22.000 Fans pro Spiel. 3,7 Millionen wöchentlich Live-Zuschauer, über Streaming, lineare Plattformen und 13,7 Milliarden Social Media Impressions. Also das ist ein Riesenmarkt, der dahinter steht, der natürlich jetzt durch so eine WM möglichst auch aktiviert werden sollte. Also nur mal so die Dimensionen, die dahinter stehen. Also eigentlich ein perfekt gewählter Markt zur Vermarktung.
Über die Strahlkraft. Und ja, was als Nachhaltigkeit danach noch bleibt, können wir dann später noch kurz sprechen. Aber jetzt erstmal, Sie haben gerade schon so ein bisschen Bereich Tourismus mit angesprochen. Wer sind dann aus Ihrer Sicht dann die Branchen, die jetzt von so einer Fußball-WM profitieren? Wo klingelt die Kasse?
Ja, also direkte Profiteure sind vor allem Branchen, die unmittelbar mit Durchführung, Besuch und Medienverwertung der WM verbunden sind. Also natürlich die FIFA und die Vermarktungspartner, dann TV-Sender, Streaming-Anbieter, Telekommunikationsunternehmen. Allein in Deutschland zeigt sich ja, wie clever das die Deutsche Telekom im Magenta TV gemacht hat, zeigt also 104 Spiele der WM live, davon 44 exklusiv, vielleicht dann auch in der Nacht, wo nicht so viele schauen, aber das ist Kundenbindung, Differenzierung und Abo-Vermarktung. Sie haben dann Ticketing, Hospitality, das ist alles direkt, Hotels, Gastronomie, Stadionbetreiber, Merchandise. Das ist so das direkte Element. Und indirekte Profiteure sind Unternehmen, die nicht unbedingt an der Stadiondurchführung hängen, an den Spielen, aber die globale Aufmerksamkeit, die WM als Aufmerksamkeitsplattform nutzen. Sportartikelhersteller, also Nike, Adidas insbesondere, mit Argentinien als Weltmeister, Deutschland als ein wesentlicher Werbeträger, Getränke, Lebensmittel, Konsumgüterkonzerne, Zahlungsdienstleister, digitale Plattformen, E-Commerce und so weiter. Also dahinter steht dann natürlich die spannendste Frage, wer ist während der WM sichtbar? Nicht wer ist sichtbar, sondern wer kann diese Sichtbarkeit, die ja die WM durchaus hat, tatsächlich in Umsatz, Marge, Kundenbindung oder Markenwert übersetzen? Das wird dann im Ende eine relevante Frage. Die Telekom macht schon relativ clever. Dann wird man sehen, wie das bei Adidas aussieht etc. pp.
Gibt es dann vielleicht auch Branchen, die man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht und vielleicht auch unterschätzt werden, aber trotzdem Profiteure sind?
Ja, unterschätzte Branchen sind die technologischen und infrastrukturellen Branchen, also die solche Geschäftsmodelle haben, die im Hintergrund laufen. Also Payment und digitale Zahlungsabwicklung spielt während der Durchführung der WM eine ganz wesentliche Rolle. Ticketing-Technologie, Cybersecurity, Cloud- und IT-Infrastruktur, Netzwerktechnik, also das könnte man so weiterführen. Und Streaming-Infrastruktur, Logistik. Also das ist gerade bei 104 Spielen, 48 Teams, 16 Host Cities, das ist eine echte Herausforderung und diese Player sind im Grunde genommen, stehen da, auch wenn sie nicht in den Vordergrund stehen, im Mittelpunkt. Und die offensichtlichen Gewinner sind für mich nicht die Hotels, Medien und Sponsoren, das sind die unterschätzten Gewinner, die sitzen oft im Hintergrund wie Payment, Ticketing, Daten, IT-Sicherheit, Streaming und digitale Fanbindung.
Wir haben immer wieder darüber gesprochen, es gibt 48 Teams in diesem Jahr. Klar, wer gewinnt, weiß man jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt hier auch noch keine Prognose abgeben, von wem wir denken, dass es klappen könnte. Wie sieht es denn aber aus? Welchen Einfluss hat denn aus Ihrer Sicht, je nachdem, welche Nation, welche Mannschaft, wie weit vorne ist? Kann man da sagen, dass dann vielleicht ein besonderer Hype besonders, also dass besondere Effekte größer oder geringer ausfallen, je nachdem, wer wie weit kommt?
Ja, also ich sag mal, der sportliche Erfolg einzelner Nationen auf Unternehmen oder die Vermarktung ist natürlich relativ, ist da. Also sportlicher Erfolg verlängert die Aufmerksamkeit. Länger eine große Nation, Gastgeberländer oder Teams mit globalen Stars, also nehmen wir mal Ronaldo für Portugal oder Messi für Argentinien im Turnier bleiben, desto länger bleiben die Medienquoten, Faninteresse, Sponsoring, Aktivierung und Fanartikelverkäufe natürlich hoch. Wenn Sie jetzt ein Endspiel haben oder ein Viertelfinalspiel Curaçao gegen Kap Verde, ich meine, das wäre jetzt nicht so gut, wird nicht passieren. Aber was sind die relevanten Märkte und damit auch die Nationen, die eine Rolle spielen in diesem Turnier? Das sind USA, Mexiko als Austragungsgeber, Orte, Länder, dann Deutschland, England, Brasilien, Argentinien, Frankreich und Spanien. Das sind die Länder mit den größten Effekten, wenn ein starkes Abschneiden hier eben zu sehen ist. Und auch ein starkes Abschneiden der Gastgeberländer, insbesondere USA oder Mexiko, könnte natürlich auch die lokale Begeisterung deutlich verstärken und damit Medienquoten, Ticketnachfrage, auch wenn Ticketing jetzt klar in der Diskussion ist, durch dieses Dynamic Ticketing, Pricing, Merchandising und Sponsoring-Effekte könnten dadurch verlängert werden. Wenn also gerade die Gastgeberländer noch weiter drin bleiben, insbesondere USA, Mexiko, vielleicht ja auch Kanada. Und für die Ausrüster und Sportartikelhersteller ist der sportliche Erfolg natürlich auch relevant. Also ich glaube, in Herzogenaurach schaut man schon, wie viele Teams aus dem eigenen Portfolio da weiterhin drin sind, weil ja auch der US-amerikanische Markt, der Wettbewerber Nike, eine wesentliche Rolle spielt bei diesem Wettbewerb und Sichtbarkeit eine wesentliche Rolle auch in den Social Media, in der Social Media Präsenz eine Rolle spielt. Und wenn wir nochmal gucken für die Verbände, zahlt sich das natürlich auch entsprechend aus. Also das ist, da könnte man weiter tagefüllend drüber sprechen.
Also es kommt also auch darauf an, wie gut die Mannschaften jeweils spielen, wie weit sie kommen, welche wirtschaftlichen Effekte es dann daraus gibt. Wie sieht es denn aus? Sehen Sie das jetzt dann eher diese Effekte als Kurzfristeneffekt oder bleibt etwas nachhaltig? Ist es dann eher in Richtung Hype oder doch etwas Langfristiges teilweise, wenn man jetzt die verschiedenen Branchen vielleicht auch anschaut? Klar, Hotels vermutlich jetzt überwiegend erstmal, jetzt mal Interpretation, klar, während der Spiele, aber wie sieht es denn mit Langfristeneffekten aus?
Ja, Sie haben es gerade genannt. Kurzfristig haben wir diese ganzen Impulse, Tourismus, Hotel, Gastronomie, Transport, Medienkonsum. Und langfristig kann die WM wirken, wenn aus dem Turnier also dauerhafte Strukturen entstehen. Man spricht von sogenannten Nettoeffekten. Also wenn wir neue Fußballfans in Nordamerika gewinnen, steigende Medienrechtewerte, gerade in diesen Märkten, Ausstrahlungswirkung auf die nationalen Verbände, also die DFL will ja auch sich internationalisieren und je weiter ein deutsches Team kommt, umso stärker wird natürlich auch der eigene Verband dann gepusht. Wir haben stärkere Sponsoringmärkte langfristig. Wir haben USA ist ein Wachstumsmarkt, höhere Attraktivität der Major League Soccer. Das kann alles eintreten. Wir haben stärkere Jugendfußball- und Fanentwicklung, Ausbau digitaler Fanbeziehungen, touristische Sichtbarkeit einzelner Host-Cities auch in USA. Mexiko ist natürlich schwierig aufgrund der politischen Situation, aber auch Kanada. Und das ist alles mit Einschränkungen zu sehen, weil das ja natürlich nicht jede WM erzeugt, und das haben wir gesehen, automatisch nachhaltiges Wachstum. Es kommt immer darauf an, ob die Aufmerksamkeit nach dem Turnier in, und da sind ja auch die Konzerne und einzelne Unternehmen, aber auch Verbände gefragt, in dauerhafte Nachfrage, Medieninteresse, Sponsoringerlöse und Fanbindung überführt werden können. Und der Bruttoeffekt, ich hatte ja auch sehr viele Zahlen genannt, einer WM ist oft sehr beeindruckend. Entscheidend ist dann, was ich sagte, der Nettoeffekt. Was wäre ohnehin passiert? Was wird noch nur verlagert und welche Kosten entstehen und was bleibt wirklich? Also neue Fußballfans in Nordamerika, Aktivierung des Marktes, das müsste eigentlich am Ende herausspringen. Und ich glaube, da ist mittlerweile nicht wie 94, da ist der US-amerikanische, nordamerikanische Markt nur bereit für.
Das heißt also, Strahlkraft eines so großen sportlichen Großereignisses auch auf den gesamten Sport, vielleicht zumindest nicht nur Fußball, sondern auch darüber hinaus aus Ihrer Sicht möglicherweise?
Ja, jede WM hat, hat eine Strahlkraft. Und die WM 2026 kann als Beschleuniger für die Internationalisierung des Fußballs wirken. Also besonders in Nordamerika. Und das ist für die europäischen Ligenvereine und Sponsoren ja ein strategischer Wachstumsmarkt. Das ist noch nicht ausgeschöpft. Die Amerikaner kommen zu uns, NFL will den europäischen Markt erobern. Ja, gut, und wir werden mit dem Fußball vielleicht auch dort europäische Elemente mit reinbringen. Und nochmal, die Bundesliga arbeitet ja bereits gezielt an ihrer Positionierung in Nordamerika. Die DFL hat beispielsweise mit Relevant Sports eine langfristige Partnerschaft geschlossen, um die Bundesliga und auch die zweite Liga, die ja sehr stark ist, in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik stärker zu vermarkten. Und ab der Saison 26/27 soll Revelant die Medienrechte der Bundesliga und zweiten Liga in dieser Region vermarkten. Zudem wird ein Bundesliga Americas Team mit Standorten in New York City und Guadalajara aufgebaut. Also da merkt man, das verbindet man natürlich auch mit der eigenen nationalen Strategie. Und für die Bundesliga ergeben sich daraus Chancen bei internationalen Medienrechten, Sponsoring-Partnerschaften, Clubtouren und so weiter und so fort. Also für den Sport insgesamt bedeutet das mittlerweile, dass der Live-Sport immer noch bleibt einer der wertvollsten Inhalte im Medienmarkt. Das darf man nicht vergessen. Wenn Sie sich das anschauen, in den sozialen Medien haben wir nur so Snippets, so kurze Beiträge, aber ein Live-Event, und das ist die WM 2026, ist etwas nicht Fragmentiertes. Und das kann ich natürlich besser vermarkten. Das wird jetzt passieren. Und das ist ein Beschleuniger auch dann mit allem, was ich gesagt habe, der Internationalisierung. Also die WM, und dann schließe ich damit jetzt, mit dieser Aussage, ist nicht nur ein Turnier, sondern ein globales Schaufenster für die weitere Kommerzialisierung und Internationalisierung des Fußballs.
Darf ich trotzdem noch eine ganz kurze Frage nachschieben? Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, welche Branchen etc. davon profitieren können. Wo sehen Sie denn dann auch Chancen speziell für möglicherweise jeden Einzelnen, für einen potenziellen Anleger? Worauf sollte er jetzt schauen bei sowas? Welche Chancen, Risiken, nur ganz...
Ja, also bei den Anlegern ist es ja so, dass sie sich anschauen, wenn wir zum Beispiel Adidas nehmen, wir nehmen die Deutsche Telekom, die das relativ geschickt machen. Wie viel Wert hat das eigentlich, das, was ich hier einbringe, im Gesamtkanon des Gesamtkonzernumsatzes? Also was am Ende wichtig ist, wie können so Unternehmen wie Adidas oder auch die Anbieter im Hintergrund, das hatten wir ja gerade gesagt, Cybersecurity oder Ticketing oder auch entsprechende andere Unternehmen, Streaming-Anbieter, wie können die diese Power und diese Plattform nun nutzen, um das langfristig in Umsatzpotenziale umzusetzen? Also für Adidas würde das beispielsweise bedeuten, ist das ein weiterer Einstieg, wenn beispielsweise das Turnier gut verläuft und eine Mannschaft mit Adidas-Equipment gewinnt oder weit kommt, hat das etwas für den nordamerikanischen Markt oder insgesamt für unterschiedliche Regionen eine Bedeutung? Kann ich das weiter festigen? Die Deutsche Telekom mit ihrem Magenta TV. Also da müsste man dann in die Geschäftsberichte mal gucken, wo dann berichtet wird im Lagebericht darüber, auch in der Strategie, wie solche Großereignisse dann am Ende im Geschäftsmodell umgewandelt werden in langfristig und nicht nur kurzfristige Umsatzerlöse.
Dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das war Professor Dr. Henning Zürch. Er ist unter anderem Sportökonom mit einer Einschätzung zu Fußball-WM, so ein bisschen den Fokus auf die wirtschaftliche Sicht. Es gibt natürlich über ganz viele Themen drüber zu sprechen. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele hobbymäßige Bundestrainer jetzt die nächsten kommenden Wochen. Ganz viel wird über Sport gesprochen werden, wahrscheinlich auch politisch, aber heute jetzt unser Fokus insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Das war die Ausgabe des Money Train Podcasts.